Römer 8 kann sehr leicht in drei Teile geteilt werden. Es ist ein langes Kapitel und man sollte eigentlich eine ganze Woche für dieses Kapitel reservieren. Aber ich will versuchen, an einem Abend einen Überblick zu geben. Ich will das Kapitel mit uns lesen und einige Stellen erklären. In Römer 8 geht es darum, wie das Heil sich im Leben des Gerechtfertigten auswirkt. Kapitel 6, warum man nicht mehr in der Sünde leben darf. Und Kapitel 7, wie kommt es, dass immer noch Sünde das Problem ist. Und Kapitel 8 ist dann ein Kapitel über den Sieg in Christus. Das Heil darf sich siegreich auswirken im Leben eines Gerechtfertigten, eines Gläubigen. Im ersten Teil bespricht Paulus das Problem der Sünde und wie über die Sünde Sieg kommt, 1 bis 16. Dann bespricht er ein zweites Problem, unsere Schwachheit. Das ist keine Sünde, sondern die Folge der Sünde des Menschen, aber an und für sich keine Sünde und dennoch ein Problem. Wir schlafen manchmal beim Beten ein. Warum? Nun, es kann Schuld sein, aber es muss nicht sein. Wir werden alt und sterben. Das ist Schwachheit, leibliche Schwachheit. Wir leben in einer Welt, die gekennzeichnet ist vom Tod. Dieses ganze Thema bespricht Paulus in diesem kurzen Teil, Vers 17 bis 27. Daraus entstehen unsere Leiden zum Teil. Er bespricht nicht alle Probleme, die wir haben, zum Beispiel unser Problem mit dem Teufel oder mit Verfolgung und so weiter, sondern einfach unsere Leiden in unserer Welt, die gekennzeichnet ist vom Tod, vom Riss, der durch die Natur geht, auch durch unseren Leib. Und Paulus zeigt, dass trotz unserer Schwachheit und trotz einer Welt, in der wir leben, die gekennzeichnet ist von den Folgen des Falls, trotz dessen dürfen wir mit dem Sieg Gottes rechnen. Ein sehr wertvoller Teil, dieser mittlere Teil. Nachdem er diese zwei Probleme besprochen hat, haben wir einen dritten Abschnitt, in dem der Apostel die Gewissheit unseres Sieges aufzeigt. So kommt der Römerbrief am Ende des 8. Kapitels zu einem Lobpreis Gottes, zu einem Höhepunkt. Darauf wird er ein besonderes Problem besprechen. Wie verhält sich nun das Evangelium zu dem ersten erwählten Volk Gottes, Israel nämlich? Dieses Thema, diese drei Kapitel, 9, 10 und 11, will ich Samstag und Sonntag in Weißenturm besprechen. Wir wollen morgen mit Kapitel 12 weiterfahren, denn dort haben wir praktische Anleitungen über die Auswirkungen des Heils im Leben des Christen. Innerhalb der Gemeinde, im Verhältnis zum Staat und so weiter. Wir wollen nun das 8. Kapitel lesen. Im ersten Teil geht es darum, dass das Heil in Christus uns persönlich, jedem persönlich Sieg über die Sünde in der Versuchung bringt. Das Heil in Christus, von dem er bis jetzt gesprochen hat, bringt uns Sieg über die Sünde. Verse 1 bis 16. Dieser Abschnitt kann wieder in kleinere Unterteile aufgegliedert werden. In den Versen 1 bis 4 geht es um die Grundlage des Sieges. Die Grundlage, aufgrund wovon dürfen wir Sieg über die Sünde erwarten. Wir lesen diese Verse und besprechen sie. Es ist dann nun gar keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Wer seine Bibel dabei hat und eine neuere Ausgabe bei dem wird der zweite Teil dieses Verses fehlen. Wer aber eine ältere Lutherübersetzung hat oder eine russische Bibel, der wird dann wahrscheinlich den ganzen Vers haben. Ich denke, es braucht den zweiten Teil. Mir scheint, dass die Verbindung zwischen dem ersten Teil und Vers 2 zu scharf ist, oder Entschuldigung, der Bruch zu stark ist. Es braucht den zweiten Teil dieses Verses. Ich denke, er ist zu Unrecht in einigen Übersetzungen weggelassen. Es braucht ihn, um die Verbindung herzustellen zwischen 1 Anfang und Vers 2. Aber das soll noch folgen. Wir lesen weiter mit Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, an dieser Stelle hätte Luther besser übersetzen können. Die Elberfelder Übersetzung hat es besser. Wir sollten diese Westfälle bewahren, denn sie sind wichtig. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, befreite mich von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn da das Gesetz kraftlos war, schwach durch das Fleisch, Gott, nachdem er den eigenen Sohn geschickt hatte, in der Ähnlichkeit des Fleisches der Sünde und für Sünde, verurteilte die Sünde im Fleisch, damit die Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch leben oder wandeln, sondern nach dem Geist. Sehr, sehr wichtige Verse. Sie geben uns die Grundlage, wie gesagt, zu einem Siegesleben über die Sünde, über Versuchung zur Sünde. Was ist nun die Grundlage? Aufgrund wovon können wir in der Versuchung über Sünde obsiegen? Die Antwort haben wir gleich zu Anfang. Es ist keine Verurteilung da. Keine Verurteilung, keine Verdammnis, keine Schuld und somit kein Gericht. Und wenn keine Verurteilung da ist, wenn die Sünden vergeben sind, wenn der Gläubige durch Jesus Christus gerecht vor Gott steht, dann darf er über die Sünde herrschen. Er ist angekommen. Er ist bei Gott in Gnaden. Er ist verbunden mit Gott. Die Schuld ist beglichen. Das ist die Grundlage. Viele Christen haben nicht Sieg über das Murren, über den Ärger, über geschlechtliche Versuchung, über den Zorn und so weiter, weil sie nie richtig mitgekriegt haben, dass sie gerecht sind vor Gott, dass Jesus Christus alle Schuld weggenommen hat und dass es keinen Sinn mehr hat, zu versuchen, Gott zu gefallen. Denn das ist schon alles hinter uns. Wir gefallen Gott schon, Christi wegen. Er ist unser Gutes. Er ist der, der Gott gefällt. Er ist der Sündlose. Und Kraft unserer Verbindung mit ihm sind wir bei Gott in Gnaden. Es ist wie wenn Gott uns durch eine Brille anschauen würde. Wir kennen die farbigen Brillen. Wenn man eine braune, farbige Brille hat, dann scheint alles braun zu sein. Ist sie Purpur, dann ist alles Purpur und so weiter. Gott hat eine farbige Brille und die heißt Jesus Christus. Und er sieht uns durch Jesus Christus. Wir sollten es vielleicht noch besser sagen. Wir sind verändert worden in der Verbindung mit Jesus Christus. Und wir sind wirklich solche, die Christi Gerechtigkeit zugeeignet bekommen haben und sind nun nicht nur, schaut Gott uns an, wie wenn wir farbig wären oder wie Christus, sondern wir sind gerecht vor Gott. Die Schuld ist weggetan. Und das ist die Grundlage. Nun sagt der Apostel, für wen keine Verurteilung da ist. Für die, die in Christus Jesus sind. Er ist unsere Arche. Wie die Arche Noah durchbringt durch die Sintflut, so bringt Jesus Christus uns hindurch. Und der Regen, der Sturm trifft die Arche und nicht Noah und seine Familie. Sie bleiben bewahrt, werden aufgehoben für die neue Welt. Und so ist Christus unsere Burg, unsere Zuflucht, unsere Arche, unsere Rettung. Und in ihm ist keine Verurteilung. Gott hat alle unsere Sünden auf Christus geworfen und seinen ganzen Zorn über ihn ausgegossen. Deshalb ist für die, die in Christus sind, keine Verurteilung mehr. Die einzige Frage ist, bin ich in Christus? Aber dann kommt noch eine zweite Frage im zweiten Teil dieses ersten Verses, der nicht in allen unseren Bibeln ist, aber ich denke, er sollte dort sein. Für die, die nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Paulus setzt voraus, dass das die Lebensweise eines Christen ist. Er lebt nicht mehr nach seinen Launen. Nicht mehr sein Leib steht im Vordergrund. Nicht mehr sein eigener Wille, der von seinem Körper her bestimmt wird. Es gibt Leute, die sind sehr, sehr bedacht auf ihr leibliches Wohl. Wenn die Temperatur nicht gerade richtig ist, dann fangen sie an zu murren. Da tu mal jemand das Fenster auf und so weiter, ruft es dann bald. Oder am Tisch wird gemeckert und so weiter und so weiter. Und die Triebe des Körpers sind sehr, sehr wichtig. Man nimmt sein leibliches Leben, seine Umstände sehr wichtig. Aber Christen leben nicht nach dem Fleisch. Sie sind bereit, auf den Leib zu verzichten und ihn sterben zu lassen, wenn der Herr Jesus das will. Sie sind bereit, allen Verzicht auf sich zu nehmen und alle Verfolgungen, alle Peinigungen, alle Strafe und alle Schwierigkeiten, wenn das der Wille des Herrn ist. Und sie wandeln nicht mehr nach ihren eigenen Wünschen, nach den Wünschen, die mit dem diesseitigen Leben zu tun haben, sondern sie sind nach dem Heiligen Geist, das heißt nach Jesus Christus, nach Gott ausgerichtet. Warum ist für diese Leute keine Verurteilung? Warum fügt Paulus dieses hinzu? Ist denn eine Verurteilung für den Christen, der etwa nach dem Fleisch lebt? Denn das gibt es. Paulus spricht von fleischlichen Christen. Die sind wiedergeboren. Ist denn für sie Verurteilung da? Das wird er bald besprechen in Vers 12 und 13. Aber vorläufig ist die nackte Wahrheit da. Es ist keine Verurteilung für die, die nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn wer nach dem Fleisch leben will, der soll dafür sorgen, dass er bald zur Buße findet, sonst mündet dieser Weg, Vers 12, in den Tod und dann ist eine Verurteilung da für ihn. Wer nach dem Fleisch lebt, der lebt in eine Richtung und diese Richtung ist Verurteilung. Im Moment ist noch keine Verurteilung, weil er in Christus ist, aber es droht ihm diese Gefahr des Abfalls. Es läuft Gefahr, das Warnlicht leuchtet auf, wie bei im Auto. Die Lichtmaschine ist aus oder irgendetwas. Es leuchtet ein Licht auf. Paulus lässt dieses Licht aufleuchten. Pass auf, wenn du nach dem Fleisch lebst, geht es Richtung Abgrund. Und dort ist Verurteilung. Jetzt noch nicht, aber du gehst dorthin. Und es wartet auf dich eine Verurteilung. Solange er Christ ist, geht er nicht verloren. Ist keine Verurteilung. Aber es besteht die Gefahr, dass er zu einem Nichtchristen wird, dass er abfällt. Und dann kann er als Nichtchrist verloren gehen. Er soll also zu Buße finden. Es ist also für den, der in Christus ist, keine Verurteilung. Für den Christen, der in Christus ist und im Fleisch lebt und nicht nach dem Geist, für den droht wieder neu Verurteilung, wenn er nicht umkehrt. Eine weitere Frage. Warum ist keine Verurteilung für die, die nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist, für die, die in Christus sind? Warum droht keine Verurteilung? Vers 2 gibt die Antwort. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, befreite mich. Man ist befreit worden von der Verurteilung. Christus hat sie auf sich genommen und ich bin jetzt freigesprochen. Rechtfertigung heißt Freispruch. Ich bin jetzt frei von der Schuld, befreit von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist ein Bruch eingetreten. Die Sünde ist noch in mir, aber es ist ein neues Gesetz in mein Leben hineingekommen. Das Gesetz, Heiliger Geist. Er ist wie ein Gesetz, wie eine Kraft, wie ein Naturgesetz. Und wenn wir ihm Raum geben, dann können wir über Sünde obsiegen. Er ist das neue Gesetz, das stärker ist als das Gesetz der Sünde, das zum Tode führt. Wir haben das Fallgesetz. Ich habe ein Büchlein in der Hand und wenn ich meine Hand wegnehme, dann fällt es. Das Schwergesetz zieht das Büchlein runter. Aber nun hat es ein zweites Gesetz, das Gesetz meiner Hand. Und meine Hand ist in diesem Fall stärker, denn das Fallgesetz. Und das Büchlein bleibt hier oben. Und so ist der Heilige Geist. Gebe ich ihm Raum in meinem Leben, dann bleibe ich oben in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Aber gebe ich ihm nicht Raum, dann beginnt diese Sünde, die in mir immer noch ist, mit ihrer Gesetzmäßigkeit Kraft zu bekommen. Ihre Kraft darf sich entfalten. Und der Heilige Geist zieht sich zurück und lässt mir einmal sehen, was es heißt, sich der Sünde hinzugeben. Dann stirbt das geistliche Leben ab und dann kommen die Nöte mit auf diesem Wege. Wir kennen diese Nöte. Aber dann tun wir Buße und kommen wieder zurück und erleben die Kraft des Gesetzes, Doppelpunkt, Heiliger Geist. Der Heilige Geist, wenn ihm Raum gegeben wird, hält mich auf einer Ebene, die eine siegreiche Ebene ist. Dieser Heilige Geist ist eingezogen in mein Leben und er stellt eine Befreiung, eine praktische Befreiung dar. Warum? Eine zweite Begründung ist jetzt notwendig. Warum ist es so, dass der Heilige Geist eine Befreiung darstellt? Vers 3 gibt jetzt die Antwort. Wieso Befreiung? Denn, das Wörtchen denn sollte man beachten, wenn man die Bibel liest, denn jetzt kommt der Grund für etwas. Warum denn dieses? Warum Befreiung durch das neue Gesetz? Es ist das Gesetz des Lebens in Christus und dieses Leben ist stärker als die Sünde. Denn da das Gesetz kraftlos war, das Gesetz Moses in diesem Fall, schwach durch das Fleisch, und jetzt haben wir einen Bruch im Satz, unvermittelt kommt Paulus mit dem Namen Gott. Das Fleisch war schwach, kraftlos, das heißt, ein Mensch konnte das Gesetz nicht halten, so wie er war. Er hatte nicht genügend Kraftstoff in seinem geistlichen Tank, um nach dem Gesetz zu leben. Es reichte nicht aus, seine Kraft reichte nicht aus. Und weil dem so war, weil ein Israelit von sich aus das Gesetz nicht halten konnte, niemand, das hat Jesus festgestellt, als er kam, er schaut die Menge an und sagt, wer von euch hält das Gesetz? Keiner. Keiner hob die Hand. Und alle waren also schuldig vor Gott. Und weil dem so war, sandte Gott seinen Sohn. Gott, nachdem er seinen Sohn gesandt hatte, geschickt hatte, in der Ähnlichkeit des Fleisches der Sünde und für Sünde. Ähnlichkeit. Jesus hat keine Sünde im Fleisch. Er ist sündlos. Aber der Leib, den er hat, ist ähnlich dem Leib, den andere Menschen hatten. Und dort hatten wir es mit Sünder zu tun. Wir alle sind Sünder, solange wir in diesem Leib wohnen. Nicht, weil der Körper sündig ist, sondern weil es parallel läuft. Jesus nimmt auf sich einen solchen Leib, aber er ist sündlos. Gott sendet nun seinen Sohn im Fleisch, das ähnlich ist dem Fleisch derer, die Sünder sind. Und er tut das wegen der Sünde, für Sünde. Das heißt, damit unsere Sünde weggenommen wird. Er hat ja keine. Aber gerade weil er keine hat, ist er imstande, die Sünde anderer und die Folgen davon auf sich zu nehmen. So sandte er seinen Sohn für Sünde und verurteilte die Sünde im Fleisch. Da gibt es eine christliche Sekte der norwegischen Brüder. Die gebrauchen diesen Vers sehr stark. Nur machen sie einen Fehler hierbei. Sie sagen, Jesus, sie machen mehrere Fehler. Ein Fehler ist der, sie sagen, Jesus hatte Sünde im Fleisch. Er sündigte nicht, weil er gegen die Sünde siegreich, weil er sie bekämpft in seinem Leibe. Er verurteilte sie in seinem Leibe. Aber das sagt der Vers nicht. Der Vers sagt nicht, dass Jesus Sünde in seinem Leben verurteilte, sodass er nicht sündigte. Er wurde versucht, aber er sündigte nicht, sondern, und nicht er verurteilte die Sünde in ihm selbst, sondern Gott verurteilte die Sünde, die er auf Christus warf am Kreuz. Die norwegischen Brüder sagen, das geschah im Leben von Jesus und wir werden Sieger, wenn wir Jesus nachfolgen und es so tun, wie Jesus tat. Merken Sie, wie man das Kreuz umgeht? Man predigt das Kreuz, aber es verliert seine Bedeutung auf diesem Wege. Eine sehr subtile Verführung. Jesus hatte keine Sünde, seine Versuchung kam von außen, nicht von innen. Wir werden von uns selbst versucht, Jakobus 1. Aber Jesus nicht. Seine Versuchung kommt wie bei Adam und Eva nur von außen, über Satan. Er hat keine Sünde, die er verurteilen muss. Gott verurteilt unsere Sünde, die er auf ihn wirft, später am Kreuz. Er trug unsere Sünden auf das Holz, sagt Petrus. Aber dort wurde sie verurteilt. Gott handelte in seinem Sohn und die Sünde wurde verurteilt und daher die Rechtfertigung. Deshalb keine Verurteilung mehr für uns. Und deshalb kann Gott jetzt seinen Geist schicken. Und er gibt ihm jedem, der zu Jesus kommt und seine Vergebung abholt. Dort kommt der Heilige Geist und aufgrund des Todes Jesu Christi bringt er die kraftvolle Befreiung in das Leben, die praktische Befreiung in das Leben eines Menschen. Und so haben wir Sieg. Vers 4 teilt mit, warum Gott seinen Sohn schickte. Damit das, was das Gesetz eigentlich forderte, in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Da sind wir wieder bei Vers 1. Der Kreis ist geschlossen. Dies ist ein einheitlicher, organisch einheitlicher Text. Er gibt uns die Grundlage des Sieges über Sünde. Eigentlich beginnt die Geschichte mit Vers 3. Der Mensch ist ein Sünder. Gott schickt seinen Sohn, er nimmt unsere Sünde auf sich. Gott verurteilt die Sünde in Christus. Wir kommen zu Christus, Gott gibt uns seinen Geist. Das ist Vers 2. Ein neues Gesetz, eine neue Kraft kommt in unser Leben hinein. Und so ist keine Verurteilung für die, die in Christus sind, die nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Vers 1. Was heißt es aber, nach dem Fleisch zu leben und nach dem Geist? Darüber muss Paulus noch einige Worte verlieren bzw. gebrauchen. Es fügt sich jetzt eine Reihe von Erklärungen an. Die Grundlage ist aufgezeigt. Und jetzt kommen notwendige Erklärungen zu dieser Tatsache in den Versen 5 bis 10. Er sagt in den Versen 5 bis 7, Fleisch und Geist, wir leben nicht, wir sollen nicht nach dem Fleisch wandeln oder leben, sondern nach dem Geist. Nun erklärt er, Fleisch und Geist, beide, geben eine bestimmte Richtung an. Nach dem Fleisch zu leben, ist heißt, nach einer Richtung zu wandeln, zu laufen. Nach dem Geist zu leben oder zu wandeln, heißt, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Das will er jetzt zeigen in den Versen 5 bis 7. Wir lesen die Verse. Denn die, die nach dem Fleisch sind, die, die nicht die fleischlich sind, sondern die, die nach dem Fleisch sind, zuerst isst man und dann tut man. Ich tue, was ich bin. Und es ist also wichtig, abzuklären, was bin ich? Bist du nun ein Christ? Bist du nach dem Geist? Bist du nach Jesus Christus? Bist du einer, der auf Jesus Christus ausgerichtet ist? Oder bist du jemand, der nach der Welt, nach dem Fleischlichen, nach der Diesseitigkeit ausgerichtet ist? Die, die nach dem Fleisch sind, richten die Gedanken auf das, das des Fleisches ist. Ihre Kollegen auf dem Arbeitsplatz, die nicht bekehrt sind, ihre Denkweise ist ganz zu Hause in dieser Welt. Alle Gedanken sind auf das Irdische ausgerichtet. Sie sind nach dem Fleisch, das heißt nach dem Leiblichen, nach der Diesseitigkeit. Und dort sind ihre ganzen Gedanken. Alles zielt auf Irdisches. Christen sind nach Jesus Christus ausgerichtet. Aber sie können immer noch so denken und handeln, wenn sie sich nicht in Acht nehmen. Und Paulus warnt sie. Passt auf, werdet nicht so wie die Welt. In Römer 12 sagt er dasselbe. Wir sollten nach Jesus Christus über den Heiligen Geist, nach dem Wort Gottes ausgerichtet sein und nicht nach dieser Welt, nach den Dingen dieser Welt. Das ist zusammengefasst in dem Wort Fleisch. Die, die nach dem Fleisch sind, richten die Gedanken auf das, das des Fleisches ist. Aber die, die nach dem Geist sind, auf das, das des Geistes ist. Und was ist des Geistes? Was gehört dem Geist? Was hat der Geist? Das, was des Geistes ist, ist das, was er hat. Und was hat der Geist? Was gehört ihm? Der Vater, der Sohn, das Wort Gottes, das Reich Gottes, die ganzen Angelegenheiten des Reiches Gottes, die Gemeinde. Das ist die große Welt Gottes. Das gehört alles dem Heiligen Geist. Aber diese Welt wird uns geöffnet durch das Wort, von dem es heißt, aus dem Munde Jesu, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Dieses Wort hat der Heilige Geist uns im Besonderen gegeben, damit durch dieses Wort uns eine Tür geöffnet wird zu der ganzen Welt des Geistes, zu der geistlichen Welt. Und dann sind wir geistlich gesinnt und nicht fleischlich, das heißt diesseitig gesinnt. Woran denken wir, wenn wir ganz alleine sind? Wie geht es von selbst? In welche Richtung? In die Richtung dieser Welt oder in die Richtung jener Welt? Wohin tendieren meine Gedanken, wenn ich ganz alleine bin für eine Stunde? Wenn niemand mich beobachtet, niemand kontrolliert mich, ich habe eine freie Stunde, wohin tendieren meine Gedanken? Habe ich Sorgen? Wie Jesus erzählt, Sorgen über das tägliche Brot, Kleidung, Diesseitigkeit, Familie und so weiter. Was für Sorgen sind das? Sind das die Sorgen um die Sache Gottes oder sind es Sorgen um die Diesseitigkeit? Dann bin ich fleischlich gesinnt. Wir können uns kontrollieren, darüber wäre eine Menge zu sagen. Auch wenn wir in der Reich Gottes Arbeit tätig sind, können unsere Gedanken bei der irdischen Seite des Reiches Gottes sein. bei dem irdischen Ablauf des Reiches Gottes. Und das ist häufig der Fall. Sehr viel Betriebsamkeit, Autos, Planen und so weiter und so weiter. Wir müssen in dieser Welt leben. Die Frage ist, wo stehe ich eigentlich, sodass ich eine gewisse Perspektive habe? Von wo aus beschaue ich die ganze Landschaft? Von Jesus Christus her oder von dieser Welt? Wo lebe ich eigentlich? Wo stehe ich geistlich? Die, die nach dem Geist sind, richten die Gedanken auf das, das des Geistes ist. Denn das Denken des Fleisches ist tot, bringt den Tod. Das Denken des Geistes aber bringt Leben und Frieden. Das Denken des Fleisches ist tot, weil, Vers 7, das Denken des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott. Denn dem Gesetz Gottes ist es nicht untertänig, denn es vermag es gar nicht zu sein. Ein Nichtchrist kann nicht Gott gefallen. Und wenn wir so leben wie Nichtchristen, dann geht es Richtung Tod. Wenn unsere Gedanken dauernd beim Diesseitigen sind, bei dem, was unsere Hände betasten, greifen und so weiter, die fünf Sinne sind das Tor zur Diesseitigkeit. Was ich sehe, höre, rieche, betaste und so weiter. Wenn das meine Gedankenwelt beschäftigt, dann wird mein geistliches Leben absterben. Diese Denkweise ist Feindschaft gegen Gott. Wir müssen wissen, es ist ein Kampf da. Ein Kampf zwischen Fleisch und Geist. Ein Kampf zwischen Satan und Gott. Ein Kampf zwischen unseren Gedanken und den Gedanken Gottes in der Bibel. Und wir müssen ständig wählen. Wir haben nie Pause, nie Urlaub. Auch nicht im Urlaub. Wir nehmen diesen Kampf immer mit uns. Paulus hat also aufgezeigt, warum es so wichtig ist, grundsätzlich nach dem Geist zu leben, nach dem Wort Gottes, nach dem Herrn Jesus, nach seiner Herrschaft und nicht nach der Diesseitigkeit, nach den Dingen, die wir greifen, mit unseren Sinnen wahrnehmen. Es ist wichtig, in der geistlichen Welt zu wohnen, im Wort Gottes zu wohnen, gewurzelt zu sein im Wort Gottes, die ganze Denkweise sich füllen zu lassen mit dem Wort Gottes. Damit wir die richtige Richtung einschlagen. Denn wir gehen immer in eine von beiden Richtungen. Und die sind einander entgegengesetzt. In den Versen 8 bis 10 betont Paulus ein weiteres. Wir sind immer noch bei den Erklärungen zu der Grundlage. Und in den Versen 8 bis 10 betont er, dass der Wohnort wichtig ist. Wo wird gewohnt? Wo ist man zu Hause? Wir lesen die Verse 8 bis 10. Die, die im Fleisch sind, nicht fleischlich, alte Luther-Übersetzung hat fleischlich, ich hoffe, dass die Revidierte es verbessert hat. Es ist sehr wichtig, weil wir hier denselben Ausdruck haben, den wir in Kapitel 7, Vers 5 hatten. Als wir im Fleisch waren, ein Nichtchrist, jemand, der nicht ein Christ ist, der lebt im Fleisch, das ist sein Zuhause, der lebt in dieser Welt. Mit seinem Körper lebt er in der Diesseitigkeit, da ist er zu Hause. Aber das ist nicht das Zuhause des Christen. Er hat einen Körper und er lebt im Körper, aber ist nicht zu Hause in dieser Welt. Sondern er ist zu Hause in der Welt Jesu, in der Welt des Heiligen Geistes, in der Welt des Wortes Gottes. Dort ist er zu Hause. Nun sagt Paulus, die, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Unbekehrte Menschen können Gott nicht gefallen. Keiner von ihnen. Sie mögen so viel Gutes tun, wie sie wollen. Das heißt nicht, dass es verkehrt ist, was sie tun. Sondern es heißt, dass letztlich es nicht das Gute ist, das Gott will. Ja, was ist denn das, was Gott will? So fragen einmal die Zeitgenossen Jesu. Und er sagt, dies ist das Werk, dies ist das Gute, das Gott will, dass ihr tut, dass ihr glaubt an den, den er gesandt hat. Und alle gute, fromme Tätigkeit, karitative Tätigkeit von unbekehrten Menschen mag in sich selbst etwas Schönes sein. und trägt dazu bei, dass die Welt nicht so schnell verfault. Aber es bringt nichts in Bezug auf das ewige Leben. Wenn man stirbt, ist es aus. Alles ist aus. Es hat nichts gebracht für die Ewigkeit. Und letztlich gefallen diese Menschen Gott nicht, weil sie diese guten Taten während einer inneren Auflehnung gegen Gott tun. Sie sind nicht bereit, zu Jesus zu kommen. Wenn sie bereit wären, würden sie zu ihm kommen. Und dann wären sie Gott wohlgefällig. Aber dann wären sie nicht mehr im Fleisch. Dann wären sie im Geist. Der Wohnort ist wichtig. Und ich sollte die Menschen, die im Fleisch wohnen, mir nicht zum Beispiel nehmen. Ich sollte nicht so leben, wie sie leben. Ich bin im Geist und ich sollte anders leben. Vers 9. Ihr aber, ihr seid nicht im Fleisch. Das ist nicht euer Wohnort. Ihr habt einen anderen Wohnort, sondern ihr seid im Geist. Wann? Unter welcher Voraussetzung? Unter der Voraussetzung, dass Gottes Geist in euch wohnt. Da haben wir den dritten Wohnort. Das Fleisch, die Diesseitigkeit ist ein Wohnort. Der Heilige Geist ist ein Wohnort. Und der Christ ist ein Wohnort. Und wenn der Heilige Geist im Christen wohnt, dann wohnt der Christ im Heiligen Geist. Ineinander. Komme ich zu Jesus Christus, gibt er mir seinen Geist und er wohnt in mir und ich wohne im Heiligen Geist. Und das ist wesentlich für Sieg über Sünde. Der Wohnort, über den muss ich mir Rechenschaft geben. Habe ich den Heiligen Geist? Sondern im Geist unter der Voraussetzung, dass Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, er lebt nicht in ihm, ist dieser nicht sein. Dann gehört er nicht Christus. Also, keiner, der unbekehrt ist, hat den Heiligen Geist. Keiner. Der Heilige Geist kann in ihm arbeiten, aber er hat ihn nicht. Er wohnt nicht in ihm. Alle wahren Nichtchristen haben nicht den Heiligen Geist. Das ist der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen, dass der eine den Heiligen Geist hat, der andere nicht. Hat man nicht den Heiligen Geist, dann ist man nicht ein Eigentum von Jesus Christus. Dann ist man noch in der anderen Welt, in der alten Menschheit, nicht in der neuen Menschheit. Vers 10. Aber wenn Christus in euch ist, interessant, dass er so schnell übergeht zum Thema Christus, zur Innenwohnung Christi. Er hat gar nicht davon gesprochen, so scheint es. Aber er hat von Christi Geist gesprochen. Der Geist von Jesus Christus, den er hatte, als er auf dieser Erde lebte, das ist der Heilige Geist. Und der wohnt in mir. Der Geist von Jesus Christus. Und wenn der Geist von Jesus Christus in mir wohnt, dann wohnt Christus auch in mir. Das wird hier vorausgesetzt. Und wenn Christus in mir wohnt, wenn ich der Wohnort des Heiligen Geistes und von Jesus Christus bin, so ist einerseits der Leib tot, dem Tode geweiht. Er wird sterben. Und er stirbt, er wird älter, wegen Sünde, die immer noch da ist. Andererseits, der Geist, der Heilige Geist, ist Leben. Er ist mein Leben. Ich habe kein Leben ohne den Heiligen Geist. Dass ich wiedergeboren bin, was ich lebe, dass ich neues Leben habe, ist nicht, dass Gott ein Paket Leben mir gegeben hat, sondern dass er mir seinen Geist gegeben hat. Und der Geist ist Leben und deshalb habe ich Leben. Der Geist ist mein Leben und der Geist und Jesus Christus sind eins. Wenn Jesus sagt, ich bin das Leben, kommt es aufs selbe raus, weil wir nur einen Gott haben, einen drei, einigen Gott. Damit wir hier klar sehen bei diesem Vers. Andererseits der Geist Leben wegen Gerechtigkeit, das heißt, rückblickend, ich bin gerecht geworden durch das Blut Jesu, um gerecht zu leben. Der Heilige Geist ist in mein Leben gekommen, wegen der Gerechtigkeit, die ich erlebt habe, aber auch wegen der Gerechtigkeit, die hervorgebracht werden soll. Der Heilige Geist ist also bei mir, um Gerechtigkeit, um Sieg über die Sünde hervorzubringen. Das Heil in Christus soll sich mittels des Geistes in mir auswirken. In den Versen 11 bis 13 schließt Paulus einige Beweggründe an. Er will helfen, damit sie vorwärts kommen, motivieren, motorisieren, vorwärts bringen, wie man einen Motor vorwärts bringt. Er baut gleichsam Motoren ein, damit wir in Bewegung kommen, Beweggründe. Was sind das für Beweggründe? 2, Vers 11 hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Sehr viel in diesem Kapitel hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckte, der Geist ist der Geist dessen, der Jesus auferweckte. Wer weckte Jesus auf? Der Vater. Der Vater weckte Jesus auf. Jesus hatte den Heiligen Geist. Wenn der Geist von dem Vater, der Jesus auferweckte, in euch wohnt, wenn ihr sein Wohnort seid, dieser Geist, den Jesus hatte, der starb und wieder auferstand, wenn dieser Geist in euch wohnt, so wird der, der Christus von den Toten auferweckte, der Gott, der Christus auferweckte, der den Heiligen Geist hatte, der wird auch uns auferwecken, die wir denselben Geist haben. So wird der Christus von den Toten auferweckte, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen in euch wohnenden Geist. Das wird Gott tun mit Hilfe des Heiligen Geistes. So wie Gott auch Jesus auferweckte mit Hilfe des Heiligen Geistes. Kapitel 1, Vers 4. Durch den Heiligen Geist wurde Jesus auferweckt. Und durch den Heiligen Geist, der in uns heute wohnt, wird Jesus mit Gott eines Tages uns auferwecken, weil er heute schon in uns wohnt. Mit anderen Worten, wenn er heute in uns wohnt, ist das Ziel, eines Tages zur Auferstehung zu kommen, zum ewigen Leben. Dann sind wir also, Brüder, Schuldner. Da ist der Beweggrund. Wenn es stimmt, dass der Heilige Geist in mir wohnt und ich Kraft dessen eines Tages zur Auferweckung komme, Gott wird meinen Leib auferstehen lassen. Warum sollte ich diesen Körper dann der Sünde zur Verfügung stellen? Ich bin jetzt ein Schuldner, weil mein Leib bewohnt wird vom Heiligen Geist und Gott deshalb diesen Leib auferwecken wird. Sollte ich heute diesen Leib entsprechend gebrauchen, im Dienste für Jesus Christus, ihm zur Verfügung stellen, meine Augen, meinen Kopf, meine Hand, meine Ohren, alles dem Herrn zur Verfügung stellen. Dann sind wir also Brüder Schuldner, nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben, denn, und jetzt kommt der weitere Beweggrund, wir sind Schuldner dem Heiligen Geist, aber nicht dem Fleisch, denn, jetzt Warnung, und das soll uns auch helfen, einmal zieht er uns nach vorn zur Auferstehung hin und das andere Mal warnt uns, der Tod ist da. Wenn ich nicht nach dem Geist lebe, sondern nach dem Fleisch, nach meinem eigenen Willen, nach meinen eigenen Wünschen, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr dabei zu sterben. Seid ihr daran, das ist der Weg Richtung Tod, dann stirbt man ab. Punkt. Eigentlich sollte hier Vers 12 aufhören. Und jetzt käme Vers 13. Mit diesem Teil von Vers 13 bis Vers 16 beschreibt Paulus, wie der Sieg zustande kommt. Wenn ihr aber durch den Geist, unter der Führung des Geistes und in der Kraft des Geistes, die Handlungen des Leibes, die sich selbstständig machen wollen, wir wollen immer unseren eigenen Willen tun, das sind Handlungen des Leibes. Die Handlungen des Leibes zum Tode bringt, aufhört, nein sagt, wie in Kapitel 6, werdet ihr euch leben. So übersetzt vom Griechischen. Aber das ist schlechtes Deutsch. Wenigstens Deutsch, das wir nicht üblicherweise gebrauchen. Deshalb habe ich übersetzt. Werdet ihr dazu beitragen, dass ihr lebt? Das ist unser Beitrag. Dass wir uns nach dem Heiligen Geist ausrichten und mit seiner Hilfe Nein sagen zu allen Tätigkeiten des Körpers, die nicht vom Willen des Herrn Jesus herkommen, die selbstständige Handlungen des Leibes sind. Wir merken, dass Römer 8 sehr konzentriert ist. Und es tut mir leid, dass ich so schnell gehen muss. Aber ich hoffe, ich kann einiges aufreißen, sodass man in besserem Stande ist, dann das Kapitel noch einmal zu lesen. ja noch 10 und 20 Mal, darüber nachzudenken. Denn, Vers 14, so viele von Gottes Geist geleitet werden, von ihm getrieben werden, von seiner Kraft Hilfe bekommen, so viele von Gottes Geist Geleitete sind, geleitet werden, diese sind Söhne Gottes, nicht Kinder, Söhne Gottes. Ein ganz besonderer Ausdruck. Reif, Männer und Frauen, mündig, nicht unmündig. Die Tatsache, dass der Heilige Geist in mir ist, macht mich zu einem Siegenden, zu einem Held. Ich stehe in der Kraft Gottes. Und das kann der Christ, der ein Tag alt ist, denn er hat den Heiligen Geist. Sofort mit der Wiedergeburt, sofort mit dem Christwerden, lehrt Paulus, dass wir in einem gewissen Sinne eine gewisse Reife haben, eine gewisse Statur. Gott macht aus uns etwas in seinem Bilde. Wir sind wieder in seinem Bilde geschaffen worden, neu geschaffen. Und wir sind imstande, ihn zu lieben, ihm zu vertrauen. Das sind die zwei wichtigsten Tugenden des Christen. Und daraus folgen alle anderen Dienste, alle anderen Tätigkeiten für Jesus. Ich kann dann andere lieben, ich kann ihnen behilflich sein und so weiter. Ich kann deren Taten verteilen. Ich kann dem Herrn dienen, auf alle möglichen Weise. Sie sind Söhne Gottes, angekommen. Denn ihr empfingt nicht einen Geist der Versklavung, der wiederum Anlass zur Angst gäbe. Mir tun viele Christen leid. Die haben so Angst, dass sie verloren gehen könnten. Die haben so Angst, dass sie dem Herrn nicht gefallen. Nehmen wir doch einmal in Dankbarkeit Vergebung für alles an. Alles. Für den ganzen Schmutz, für das ganze Versagen. Ja, für alles Verzagen. Und vertrauen wir dem Herrn. Und lassen wir uns vom Heiligen Geist Mut machen zum Gebet. Das ist für Paulus das Allerwichtigste. Mut, Freudigkeit, aufzuschauen zum Herrn. Denn in Vers 15 geht es um den Geist des Gebetes. Sondern ihr empfingt einen Geist der Sohnesstellung. Wir stehen in der Gegenwart Gottes, im Bilde Gottes geschaffen. Wir sind Sieger, dadurch, dass Gott in uns wohnt. Wir sind in der Familie Gottes. Geist der Sohnesstellung, nicht Adoption, die Stellung von reifen Söhnen vor dem Gesetz Gottes, in welchem wir rufen, aber, das ist aramäisch, wie Jesus, so hat er gebetet, Papa, Vater. Durch den Heiligen Geist, den Jesus hatte, dürfen wir auch so beten wie Jesus zu seinem Vater. Er ist jetzt unser Vater geworden. Und wir dürfen ihm alles sagen, alles. Mich hat in letzter Zeit bewegt, dass das auch Kleinigkeiten sein dürfen. Ich sage dem Herrn oft Kleinigkeiten. Manchmal habe ich denke ich, das ist dann wirklich banal. Und dann denke ich daran, dass Jesus die Haare vom Kopf zählt. Und da hat er schon manch ein Haar bei mir gezählt. Ja, wenn das der Fall ist, dann darf ich über alles mit Jesus reden, alles. Und wenn ich dann zusätzlich erfahre, wie der Heilige Geist und Jesus und der Vater miteinander verkehren, ich werde den Vater bitten, dass er euch den Geist gebe. Das war doch schon längst geplant, das ist doch schon alles klar. Nein, das wird aber Jesus noch mit dem Vater besprechen. So wie Eheleute längst Bekanntes miteinander besprechen. Es wird noch einmal erzählt, noch einmal gesagt. Oder Kinder mit den Eltern und Eltern mit den Kindern. Altbekanntes noch einmal besprochen. Das ist Liebe. Das ist Liebesgemeinschaft. Der Heilige Geist führt ins Gespräch mit Gott. Aber wie ein Kind dürfen wir zu Gott kommen und er ist wie ein Papa für uns. Nicht, dass wir billig werden, unsere Redeweise. Nein, das soll uns kostbar werden. Wir dürfen wie kleine Kinder kommen. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geiste. Das heißt, er wohnt in meinem Geiste und er nimmt meinen Geist mit, zusammen mit einem Geist, mit meinem Geiste, gibt er Zeugnis, hier ist ein Kind Gottes. Und dann sollte man nicht Sieg haben? Dann sollte die Welt noch Anziehungskraft bekommen? Dann sollte ich noch zurückschielen nach den Dingen der Vergänglichkeit? Das sollte motivieren. Wunderbare Worte. Römer 8 gehört zu den kostbarsten Kapiteln der ganzen Heiligen Schrift. Eine Süßigkeit, himmlische Süßigkeit nach der anderen. Das war jetzt der erste Teil. Das Heil in Christus bringt uns durch den Heiligen Geist Sieg über Sünde, die zum Tod führt. Und wir leben, leben mit Jesus. Aber jetzt kommt der zweite Teil. Wir haben noch ein weiteres Problem. Unsere Schwachheit. Wir merken oder wir leiden immer wieder an unserer Vergänglichkeit und an der Vergänglichkeit unserer Umwelt. Und darum geht es jetzt. Verse 17 bis 27. Das Heil bringt dem Gerechtfertigten Hoffnung in seinem Leidenslos, in der Vergänglichkeit. Es bringt ihm Hoffnung. Er muss nicht untergehen in seiner Schwachheit und in der Schwachheit seiner Umwelt. Das Heil in Christus lässt uns hoffen. Denken wir an die Offenbarung, wo wir an einen Hirten erinnert werden, der uns durch eine gefährliche Welt hin zum Ziel bringt. Paulus sagt, diese Hoffnung ist eine herrliche Hoffnung. Sie ist eine Herrlichkeit selbst, Verse 17 und 18. Sind wir aber Kinder? Wir sind beides, Kinder und Söhne. Kinder, weil wir geboren wurden. Das griechische Wort für Kind heißt Geborenes. Und Söhne, weil wir vor dem Gesetz angekommen sind. Wir sind in der Familie Gottes, reife Söhne und Töchter. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Wir haben eine Hoffnung, eine Zukunft. Gottes Erben, wir werden ihn erben. Und was er uns zu erben gibt. Und Christi miterben, zusammen mit Christus, der unser älterer Bruder in der Familie Gottes geworden ist. Er ist aber immer noch unser Herr, nicht unser Kumpel. Zusammen mit ihm werden wir die Welt Gottes ererben. Römer Kapitel 4, das wurde Abraham versprochen, die Welt zu erben. Und wir sind Miterben. Unter der Bedingung, dass wir mit ihm leiden. Was heißt das? Das heißt nicht, dass wir Schwierigkeiten haben, sondern dass wir in den Schwierigkeiten nicht die Flinte ins Korn werfen, nicht das Handtuch wegwerfen, nicht aufgeben, nicht ermüden, ermatten und sagen, das hat doch keinen Sinn mit dem Herrn Jesus Christus. Ich will weg. Ich will es leichter haben. Und man kauft sich eine Linsensuppe und lässt die Verheißung fahren, wie Esau. Und der Hebräerschreiber sagt, macht es nicht wie Esau, sondern seid bereit auszuharren, trotz der Widerwärtigkeiten. Und Paulus sagt hier, wenn wir in den Leiden dabei bleiben, dann werden wir am Ende erben. Aber nicht eher. Erst Bewährung. Unter der Bedingung, dass wir mit ihm leiden, das heißt in den Leiden bleiben, die er auferlegt, nicht sie suchen. Damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Haben Sie es mitgekriegt? Wir werden verherrlicht. Wir sind schon verherrlicht, weil wir schon Kinder Gottes sind, im Ebenbilde Gottes geschaffen. Und das ist Herrlichkeit. Aber wir werden noch eine weitere Verherrlichung erleben in der Vollendung. 1. Johannes 3, wir werden sein, wie er ist. Das ist die Vollendung. Wir sind wiedergeboren, kleine Kinder und sind schon im Bilde Gottes geschaffen. Wir wachsen, werden jugendliche Väter im Glauben, 1. Johannes 2, aber sind immer noch nicht am Ende. Es nimmt zu an Herrlichkeit. 2. Korinther 3, Vers 18, die Herrlichkeit nimmt zu durch den Heiligen Geist. Wir werden verwandelt in das Bild von Jesus Christus. Aber es ist immer noch nicht fertig, bis wir ankommen, bis Jesus kommt, beziehungsweise wir ihn sehen. Und dann werden wir verherrlicht werden, wenn wir uns bewährten, wenn wir dort ankommen, in den Leiden ihm treu blieben. verherrlicht werden, denn ich rechne, Paulus konnte rechnen, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht in Betracht kommen. Parallelstelle 2. Korinther 4, Vers, ab Vers 7, die späteren Verse dort, kommen nicht in Betracht, eigentlich nach Vers 10, nicht in Betracht kommen gegenüber der kommenden Herrlichkeit, die uns offenbart werden soll. Jetzt haben wir eine zweite Herrlichkeit. Die erste ist die, dass wir in der Vollendung verherrlicht werden. Die zweite, dass wir einer Verherrlichung, einer Herrlichkeit entgegengehen. Unsere Umwelt wird herrlich sein. Wir werden herrlich sein. Und unsere ganze Umwelt wird Herrlichkeit sein. Das wartet auf uns. Gleich am Anfang dieses Teiles hält uns Paulus diese Aussicht schon vor Augen. Macht uns Mut, wenn er dann gleich von Schwachheit und Leiden spricht. Ich rechne, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht in Betracht kommen gegenüber der kommenden Herrlichkeit. Sie wiegen nicht auf, sagt Paulus in 2. Korinther 4. Denn, und jetzt kommt er zu dem Gedanken, dass diese Hoffnung, diese Herrlichkeit ein Ziel ist, dem alles entgegengeht. Denn das Sehnen der Schöpfung wartet auf die Enthüllung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung wurde der Nichtigkeit unterstellt, nicht von sich aus, sondern es ist dem zuzuschreiben, der sie unterstellte, auf Hoffnung hin, weil auch sie selbst, die Schöpfung, befreit werden wird von der Sklaverei der Verderblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Wehen liegt bis jetzt. Sehr wichtige Worte für die Heilsgeschichte. Im Garten Eden geschah zweierlei. Man sagt manchmal, wir würden in einer gefallenen Welt leben. Das stimmt nicht. Und wenn es tausendmal gesagt wird, es stimmt nicht. Glauben Sie es nicht. Wir leben in keiner gefallenen Welt. Wir leben in einer gefallenen Menschheit und wir sind gefallen. Gefallen ist ein Schuldbegriff. Und Paulus sagt, die Schöpfung hat keine Schuld. Keine Schuld. Sie ist nicht gefallen wie ein gefallenes Mädchen oder ein gefallener junger Mann. Sie hat keine Schuld daran. Wir haben Schuld. Wir sind gefallen. Das begann im Garten Eden, als wir auf Satan hörten, anstatt auf Gott. Aber da hat Gott ein zweites getan. Das erste, die Menschheit fiel. Die Menschheit, nicht die Schöpfung. Adam und Eva fielen und dieses ist auf uns übertragen worden. Römer 5. Und jetzt hat Gott ein zweites getan. Er hat geantwortet darauf, hat sein Versprechen gehalten. Wenn ihr von dem Baum essen werdet, wird Tod kommen. Und es kam nicht nur Tod in sie hinein, in ihre Seele, sondern in ihren Leib. Die Wissenschaft weiß, dass wir heute, ja, ab dem Zeitpunkt, wo wir geboren werden, der Tod in uns wohnt. In der ersten Phase des Lebens sind die aufbauenden Kräfte stärker als die abbauenden Kräfte. Und so merkt man das nicht notwendigerweise. Aber kommt man in die mittleren Jahre, dann fangen die Linien an, sich zu zeigen. Wir trocknen aus, wir sterben ab. Der Tod, die abbauenden Kräfte machen sich bemerkbar und die bekommen die Überhand. Und die abbauenden Kräfte werden schwächer, bis es in das endet, was wir Tod nennen. Aber die ganze Zeit war der Tod schon am Werk. Adam und Eva starben körperlich also an dem Tag, wo sie aßen vom Baum. Aber Gott hat ein zweites getan, ein weiteres. Er hat den Tod auf die Schöpfung, auf die Umwelt von Adam und Eva gelegt. Es geziemte sich nicht, dass ein gefallenes Geschöpf in einer vollkommenen Umwelt leben sollte. Und so hat Gott einen Riss durchgezogen, durch die ganze Schöpfung, einen Herbst, einen Tod. Und alles, was wir betasten, zerbricht. Die Vergänglichkeit, die Nichtigkeit, der Zerfall, Gesetz der Entropie für Studenten, der Zerfall ist in der ganzen Schöpfung. Und wir sind unter diesem wie verkauft, wir kommen nicht davon weg, bis Jesus kommt. Aber was wird dann geschehen? dann werden wir zuerst, zuallererst, wir als Söhne Gottes, Mitglieder der Familie Gottes, wir werden als Erste befreit werden von dieser Knechtschaft der Vergänglichkeit. Unser Körper wird verwandelt werden oder wir stehen auf, wenn wir gestorben waren. Und wir bekommen einen neuen Leib. Wir sind die Ersten. Aber danach, später, kommt die Verwandlung der Umwelt. Paulus spricht von einem Tausch. Ich kann das jetzt nicht alles erklären, aber das ist das Wort, das er gebraucht. Die Schöpfung, der Zustand der Schöpfung wird ausgetauscht werden und ein neuer Zustand entsteht. Gott wird eine neue Welt schaffen, offenbar aus Kleinstteilen dieser Schöpfung, so wie er einen neuen Körper schafft, aus den Molekülen, aus den Kleinstteilen unseres Körpers. Paulus sagt, unser Körper, der begraben wird, ist eine Saat. Und ein neues kommt hervor. Und wenn das das Modell ist, dann wird Gott offenbar, auch wenn er die ganze Schöpfung zerstört, aus den Kleinstteilen ähnlich eine neue Welt schaffen. Aber das kommt später. Wir sind zuerst dran. Aber die ganze Schöpfung seufzt innerlich. Paulus spricht, wie wenn sie eine Person wäre. Sie ist nicht. Und sie wartet. Von Gott aus ist das die Hoffnung für die Schöpfung. Gott hat die Schöpfung nicht aufgegeben. Er hat uns nicht aufgegeben, hat die Schöpfung nicht aufgegeben. Die Ausnahme sind die Teufel. Die werden nicht neu. Aber um die Welt, die Gott geschaffen hat, als solche, und der Mensch, die werden neu, der Mensch zuerst. Verlorene Sünde auch nicht. Sünde und Satan und seine Anhänger sind ausgenommen. Das lehrt uns die Schrift an einer anderen Stelle. Wir müssen weiter eilen. Aber nicht nur das, sondern auch wir selbst. Als solche, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, sind hier Pfingstler heute Abend? Wenn ja, haben Sie es gehört? Ich will offen sein. Auch wenn wir den Heiligen Geist haben, seufzen wir. Da ist keine Garantie von Aufheben dieser Vergänglichkeit, dieses Seufzen oder des Ursachens des Seufzens. Wir werden krank, wir sterben ab, wir haben schlechte Augen, schlechtes Herz und so weiter. Die Tatsache, dass wir den Heiligen Geist haben, den Geist der Kraft, heißt nicht, dass alle Probleme dort gelöst werden. Wir bleiben körperlich, wie wir sind, es sei denn Gott vorübergehend eine Linderung schenkt. Aber auch wenn er heilt, ist das nicht vollkommene Heilung. Gott tut alles vollkommen, aber er macht nicht immer Vollkommenes. Der Körper, mit dem Lazarus auferstand, war ein sterblicher Körper, nicht ein Auferstehungskörper. Er starb wieder. Diese Probleme werden uns nicht weggenommen, bis Jesus kommt. Aber dann wird es anders werden. Auch wir, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, während wir auf die Sohnesstellung, eine zweite Sohnesstellung für den Leib, die Erlösung unseres Leibes warten. Innerlich sind wir schon angekommen. Epheser 2, Vers 7. Wir sind zur Rechten des Sohnes Gottes im Himmlischen, wohnen im Himmlischen, nicht in dieser Welt. Aber unser Körper ist noch nicht vom Heil erfasst. Aber er wird vom Heil erfasst werden. Jesus starb für den Körper. Er starb für die ganze Welt, Kolosser 1. Aber er teilt sein Heil aus verschieden. Unser Geist kommt in den Genuss des Heiles, bevor unser Körper, bevor die ganze Schöpfung in den Genuss des Heiles kommt. Aber wenn die Schöpfung mitsamt unserem Körper in den Genuss des Heils kommt, wird es aufgrund von Golgatha sein, lehrt Paulus. Wir warten also, 24 und 25, denn auf Hoffnung wurden wir gerettet. Wir bleiben in der Spannung. Aber eine Hoffnung, die man sieht, ist nicht eine Hoffnung. Denn warum erhofft man noch, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, das wir nicht sehen, so warten wir es ab durch Ausdauer. Geduld, ja, aber ausharren. Darunter bleiben, Hypomone, das griechische Wort, darunter bleiben. Unter Beschuss bleiben, wenn der Herr es will. Unter dem Joch bleiben, das der Herr uns auferlegt hat. Paulus fügt an, in den letzten zwei Versen dieses mittleren Teiles, dieses mittleren Abschnittes, diese Hoffnung, unsere Zukunft, erlebt eine Hilfe. Wir hoffen, aber wir erleben eine Hilfe für die Hoffnung. Wie? Aber ebenso nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheiten mit an. Denn was wir beten sollten, nachdem das erforderlich wäre, wissen wir nicht. Der Geist selbst jedoch verwendet sich für uns in ungesprochenen Seufzern, nicht unaussprechlichen, sondern in unausgesprochenen Seufzern. Aber der, der die Herzen erforscht, weiß, was die Gesinnung des Geistes ist, weil er sich gottgemäß für die Heiligen verwendet. Wir sind Heilige. Wir sind es schon. Wir sind Gottes Eigentum. Heiligung ist ein Besitzbegriff. Wir sind Gottes Eigentum. Und weil wir Gottes Eigentum sind, haben wir den Heiligen Geist. Aber weil wir noch im Körper sind, sind wir noch in der Schwachheit, in der Vergänglichkeit und wir seufzen. Aber wir dürfen Hoffnung, weil wir die Verheißung haben. Aber unsere Hoffnung wird manchmal schwach. Und so kommt der Heilige Geist in unserer Schwachheit uns zu Hilfe und hilft uns zu hoffen. Wie? Er bringt uns in Verbindung im Gebet mit dem Vater. Aber wenn wir nicht wissen, was wir beten sollten, wir wissen auch nicht, wie wir beten sollten. Das weiß Gott. Und deshalb hat er uns auch den Heiligen Geist gegeben, der uns dann hilft. Nicht mit seinem Seufzen. Der Heilige Geist kann nicht seufzen. Er muss nicht seufzen. Er hat keinen Körper, keine Vergänglichkeit, unter der er seufzen sollte. Aber in unseren Seufzen, in unseren Seufzen, ist das nicht Evangelium? Ist das nicht wunderbar? Gott, der Geist, der nie zu seufzen hat, kommt, wie Jesus kam, in unsere Situation hinein. Und auch wenn wir es nicht mehr aussprechen können, er weiß aber, was wir denken und was wir sagen möchten und übersetzt es gleichsam. Der Vater weiß, was der Geist will. Der Geist und der Vater sind im Einklang, in Harmonie. Und so werden wir getragen durch die Nöte, durch die ganze Schwachheit dieser Welt und müssen nicht versagen, müssen nicht aufgeben. Gott selbst kommt unmittelbar in unsere Nähe, in unserem Geist kommt er uns nahe, in unserem Seufzen, in unserer Not, wo wir heulen am Grab oder wann immer auch. Wann wir meinen, aufgeben zu müssen, dann ist der Gott unmittelbar Nähe, in der Nähe. Und weiß, was wir beten möchten und bringt dieses Gebet gleichsam zum Thron. Jemand hat gesagt, der Winzer, der Weingärtner, ist nie so nahe der Rebe, wie wenn er mit dem Messer kommt. Wenn unser himmlischer Winzer mit dem Messer kommt und uns als Reben am Weinstock beschneiden will, dann ist das ein Zeichen, dass er in der Nähe ist. Und mit einer Hand hält er uns mit größter Sorgfalt. Ich denke, hier sollten wir für heute Abend aufhören. Die Zeit ist vorangeschritten. Heben wir den letzten Teil, den Ruf des Siegers, auf für morgen Abend, als ein gutes Vorwort für Kapitel 12. Und wollen wir uns jetzt noch kurz Zeit nehmen zum Lob Gottes. Des Gottes, der uns so nahe gekommen ist, geworden ist in Christus, der unsere Sünden nahm, unser Fleisch auf sich nahm und uns den Heiligen Geist gegeben hat, der uns begleitet in aller unserer Not.